Es war die Karwoche, 4 Tage vor Ostern. Don Karl Ludwig de las Finanzas war mit seiner Familie auf Besuch und Michael sah dessen beiden kleinen Töchtern zu, die bäuchlings im Gras lagen und mit einer der Schildkröten spielten. Zeit kann nur dem gestohlen werden, der versucht, sie zu horten und zu sparen, sagte er. Bei einem Menschen wie Momo, der nicht versucht, sie festzuhalten, sondern einfach lebt und die Zeit durch sich hindurchfließen lässt, gibt es gar nichts, das jemand stehlen könnte. Ingeborg hob den Blick. Sie war mit ihrem schönen, piemontesischen Satz Tarotkarten beschäftigt gewesen, was sie nie ohne Grund tat, nie absichtslos und nur zum Spaß. »Fantasie und Präzision«, sagte sie, »wie bei einem Jongleur, das macht deine Geschichten besonders. Du lässt den Ideen ihren Raum, aber du verlangst dir auch Wahrhaftigkeit ab. Lass dich davon nicht abbringen, es ist dein Weg.« Abends gingen sie hinüber zu Hockes, um zu feiern. Hatte sich Michael bisher von Scheu erfüllt zurückgehalten, so kam es ihm jetzt vor, als hätte die Befreiung seiner Momo auch ihn befreit. Er sehnte sich nach Menschen, war begierig auf Gespräche, auf Leben, auf Lärm. Sie nahmen ihren edelsten Wein mit, ein Geschenk des Verlags zum unterschriebenen Vertrag, und tranken auf Momo und ihre Fähigkeit, die vergängliche Zeit im Umarmen schon loszulassen. Luise Rinser war auch da, stritt sich mit so gut wie jeder anwesenden Frau und profilierte sich dabei als intellektuell wie moralisch überlegen. Michael hielt sie einen Vortrag darüber, dass man das real vorhandene Böse auf gefährliche Weise verharmloste, wenn man es als kleine Männchen darstellte, die abstruserweise die Zeit klauten. Die Rinser gehörte zu den Leuten, die Michael in seinem Paradies nicht ertragen mochte. Wenn sie Ingeborg oder die Hockes besuchte, verdrückte er sich für gewöhnlich, aber heute war er zu glücklich und erwiderte großmütig: »Bestimmt hast du recht, Luise. Ich werde meine abstrusen Männchen ein bisschen größer machen.« Gustav René Hocke grinste seit längerem schweigend in sich hinein. Michael war es nie gelungen, herauszufinden, ob er die Rinser eigentlich mochte. Zuweilen, so wie jetzt, kam er Michael vor wie ein Raubtierdompteur, der seine Tigerinnen in die Manege schickte, sich genüsslich an den Rand lehnte und zusah, wie sie sich in die Haare gerieten. »Das Buch mit den vergrößerten Männchen wird dann ja wohl nächstes Jahr herauskommen«, bemerkte er jetzt. »Wie sieht es denn aus, Luischen? Dürfen wir uns da nicht auch auf einen neuen Roman von dir freuen?« Sie warf ihm einen Blick hin, der weder bejahte noch verneinte, sondern sich höchstens darüber empörte, mit dem Männchen erfindenden Möchtegern-Autor, der ihr gegenüber saß, in einem Atemzug genannt zu werden. »Ich bin gespannt«, bekannte Gustav René Hocke zufrieden mit sich und der Welt. »Worauf bist du gespannt?« »Darauf, wer von euch beiden auf der Bestsellerliste weiter vorn stehen wird.« »Ist das neuerdings ein Kriterium für die Bewertung von Literatur?« fauchte Luise. »Nicht doch. Höchstens für die Einschätzung des Kontostandes.« Die Rinser schnaufte, als hätte er sich einer Majestätsbeleidigung schuldig gemacht. Jeden anderen hätte sie zornbebend abgestraft, aber Hocke ließ sie offenbar davonkommen. Die Bekanntschaft der beiden reichte in den Nebel der dunklen 1000 Jahre zurück, in Verstrickungen, nach denen man besser nicht fragte. »Jetzt gib schon Frieden«, sagte Hocke und klopfte der Rinser den Arm. »Im Grunde geht es, Michael, um dasselbe Anliegen, das du proklamierst, auch wenn du dich lieber häuten lassen würdest, als das zuzugeben, um den Menschen in seiner Not und um die Möglichkeiten der Kunst, dieser Not eine Stimme zu geben.« Gustav René Hocke streckte die Beine unter den Tisch und schien mit sich und seiner Welt zufrieden. Und recht hatte er. Das Leben, die Zeit, zog viel zu schnell vorbei, um nicht dankbar und liebevoll mit ihm umzugehen.